Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Je ernster die Lage, umso ernster kann die Funktion des Unernstes werden. Das ist ein Satz des verstorbenen Philosophen Günther Anders. Der kannte sehr ernste Zeiten. Anfang der 30er Jahre ging er ins Exil nach Paris, emigrierte dann in die USA. Je ernster die Lage also, umso ernster kann die Funktion des Unernstes sein. So ernst wie die Zeit, die er erlebt hat, ist diese hier beileibe nicht. Aber trotzdem sollte man die Funktion des Humors gerade vielleicht nicht vergessen, oder? Lachen sollte gerade jetzt gesund sein. Aber manche Menschen wollen sich das am heutigen 1. April, das Scherzen am 1. April, dann doch verkneifen. Meine Kollegin Magdalena Neubich hat sich umgeschaut, wie dieser 1. April aussieht. Ja, kann man sagen, die Menschen sind auch in Zeiten von Corona noch zu solchen Scherzen aufgelegt?
Also die meisten sind es tatsächlich eher nicht. Es ist so, dass Corona durchaus auch den 1. April überschattet. Es klingt wie ein Aprilscherz an sich, aber das Bundesgesundheitsministerium hat tatsächlich darum gebeten in den letzten Tagen, dass man sich eben Aprilscherze zum Thema Corona lieber schenkt, weil es eben schon genug Falschmeldungen und Verschwörungstheorien gibt zu dem Thema und die meisten Leute das eben dann nicht unterscheiden können voneinander. Es ist tatsächlich auch so, dass Länder wie Thailand oder Taiwan Gefängnisstrafen angedroht haben für diejenigen, die Corona-Scherze machen am 1. April. Also du siehst, es ist nicht direkt gewünscht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber in den sozialen Netzwerken ist es wirklich auch noch sehr ruhig. So Hashtags wie April-Scherz oder April-April, die trenden zwar, aber der allgemeine Tenor ist dabei eben immer, wie wir können uns doch dieses Jahr eigentlich April-Scherze schenken, weil das Jahr 2020 an sich irgendwie fast schon wie so ein schlechter Scherz an sich ist. Mhm. Genau, und die einzige Ausnahme ist, dass einzelne Eltern wohl ihre Kinder heute Morgen reingelegt haben und sie morgens früh um 6 geweckt haben und gemeint haben, tada, die Schule fängt doch wieder an. Das kam aber wahrscheinlich eher nicht so gut an.
Wie sieht es denn in den klassischen Medien aus, wo ja sonst auch immer der ein oder andere April-Scherz versteckt wurde?
Auch da ist es eher sehr ernsthaft. Einzig die Taz hat heute eine Titelseite, die einen durchaus zum Schmunzeln bringt. Denn darauf ist nämlich zu sehen eine Bildmontage von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, der einen blauen Mundschutz trägt und gerade dabei ist, ein bronzefarbenes Kreuz an die Wand zu nageln. Und in dem Artikel nebendran steht eben, dass es einen weiteren bayerischen Alleingang gibt und Söder nämlich fordert, dass jetzt auch über Krankenhausbetten Kreuze hängen müssen und die Pfleger Kreuzketten um den Hals tragen müssen. Genau. Und ich sag's mal so, auf der Seite der Bayerischen Staatsregierung steht nichts davon.
Gibt's denn ansonsten Behörden und Unternehmen, die gerade versuchen, Witze zu machen?
Zumindest in Thüringen ist man zurzeit noch zu Scherzen aufgelegt. Das Standesamt in Erfurt hat nämlich eine Pressemitteilung veröffentlicht heute Morgen, in der steht, dass es jetzt verboten ist, neugeborene Töchter Carola oder Corinna zu nennen, weil dieses Wort einfach zu sehr an Corona dran ist und es sei für Kinder eben kein guter Start ins Leben, wenn sie gleich mit so einem tödlichen Virus in Verbindung gebracht werden. Und deshalb müssten sich auch alle bereits existierenden Carolas und Corinnas bis zum 31. Mai umbenennen.
Also es gibt noch April-Scherze, aber die werden etwas leiser gerade. Das dürfte auf jeden Fall die Zustimmung finden von Samira El-Ouazil, Autorin, Kolumnistin und eine Frau mit ziemlich viel Sinn für Humor, aber eben nicht für den April-Scherz. Ich hasse den 1. April. Das war der erste Satz ihrer Kolumne vor genau einem Jahr. Und ich habe sie vorhin gefragt, ob ja das jetzt diese viel zitierte Chance ist, die in der Krise liegt, dass wir den April-Scherz loswerden.
Also wenn das noch dazu jetzt zu all den anderen gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, die wir hoffentlich nach Ende der Corona-Krise in Angriff nehmen, auch ein kleiner Nebeneffekt wäre, wäre ich jetzt nicht komplett dagegen. Aber es gibt natürlich Sachen, die wirklich größere Priorität haben als die Abschaffung des 1. Aprils.
Was wir aber in diesen Zeiten definitiv nicht verlieren sollten, ist unser Humor, oder?
Ja, also ich plädiere auch nicht dagegen, überhaupt humorvoll in Krisenzeiten zu sein. Ganz im Gegenteil, Humor ist ein ganz wichtiger Mechanismus für Menschen, um einfach mit stressigen, mit emotional aufgeladenen Situationen irgendwie umgehen zu können und diese verarbeiten zu können. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür sind ja auch trotz der humanitären Katastrophe, die wir gerade in Italien bezeugen müssen, nichtsdestotrotz ja auch viele kleine Lichtblicke oder Videos, die irgendwie darauf ausgelegt sind, das Gemüt ein bisschen zu heben, die auch zeigen, auch die Italiener versuchen bei all der Dunkelheit ihren eigenen Humor nicht zu verlieren. Also ich glaube, es ist schon wichtig, in Krisenzeiten Humor haben zu dürfen.
Hat es denn jenseits des Zwecks, der natürlich auch ein begrüßenswerter Zweck ist, dass man eben die Mundwinkel mal nach oben kriegt und irgendwie auch mal ein bisschen kurz für einen Moment positiv ist in dieser Zeit, aber hat es darüber hinaus gesellschaftlich eine wichtige Rolle, der Humor?
Humor ist erstens ein sehr vergemeinschaftendes Moment. Also Lachen ist eines der ansteckendsten Emotionen überhaupt. Und es hilft natürlich kurz einerseits zur Ablenkung, andererseits zur Stressreduktion. Und ganz größer gedacht auch nicht nur Humor, sondern Kultur als solches. Also wir haben auch sehr viel Kultur, die sich gerade herausbildet. Viel Streaming-Konzerte zum Beispiel kann man ja wahrnehmen, weil eine Sehnsucht da ist, gerade eben in so einer sehr unbestimmten und sehr flimmernden Situationen irgendwie so kleine Oasen der Poesie zu haben. Und dazu zählt natürlich auch einfach lachen können. Ist also emotional und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf jeden Fall wichtig.
Und ist es eine gute Zeit für Menschen, die deren Job es ist, professionell sich Gags auszudenken gerade?
Das ist sehr schwierig. Es gibt verschiedene Aspekte, die die Arbeit der Komiker sabotieren. Einerseits verbietet es sich aufgrund der Ernsthaftigkeit der Situation, konkret über die Situation Witze zu machen. Also man kann über die Umstände zum Beispiel, das berühmt-berüchtigte Toilettenpapier, kann man sich durchaus mokieren. Der Umstand, dass eben alle daheim sind und ich habe jetzt neulich getwittert, früher, vor 2 Wochen, war alles viel leichter, das Leben war leichter, die Herausforderung war leichter, ich war leichter. Und das ist natürlich ein Witz auf meine Kosten und beschreibt einfach die Situation, dass wir halt alle vielleicht ein bisschen zulegen aufgrund der Quarantäne. Das heißt, es gibt Aspekte, über die man Witze machen kann, aber man kann nicht über die Corona-Krise als solches gute Pointen schreiben. Das verbietet einfach die Drastik und die Dramatik der Situation. Und der zweite Aspekt ist, Comedy oder Stand-up-Comedy vor allem lebt sehr viel von Publikumsinteraktion. Und die fällt jetzt komplett weg. Publikum ist ein sehr wichtiges Korrektiv für einen Komiker, um zu wissen, ob seine Gags gut sind. Also normalerweise probieren Stand-Upper ihr Material erst vor kleinem Publikum aus und missten dann die schlechteren Gags, also da, wo nicht so viel gelacht worden ist, aus und behalten einfach die guten Gags, die mit den vielen Lachern. Und wenn es jetzt einfach keine Möglichkeiten gibt, die Sachen auszuprobieren, kann ein Komiker sich nicht im Spiegel des Publikums weiterentwickeln. Und das ist für diese Kunstform, im Gegensatz zum Beispiel zu Tanzen oder Musikkonzerten oder anderen darstellenden Formen, sehr, sehr problematisch. Und der dritte Aspekt, es kann auch sehr schnell sehr monothematisch werden. Also das hatten wir bei Trump in den USA, da war dann gefühlt Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Trevor Noah, jedes Stand-up immer nur Trump die ganze Zeit. Und irgendwann wiederholen sich natürlich die Gags, weil die Lebenswelten und die Prämissen immer dieselben sind. Und die Gefahr, und das haben wir eben beim Klopapier auch mitbekommen, besteht auch einfach aufgrund der Lebenswelt, die alle teilen und kennen, des Homeoffice und des Daheimseins.
Dann bleibt natürlich irgendwann auch nicht mehr viel übrig, wenn man sagt, okay, über den Kern der Sache sollte man gerade keine Scherze machen, über alles, was eben wirklich problematisch ist, verbietet es sich, Scherze zu machen. Andererseits erleben wir gerade irgendwie kein anderes Thema, da ist ja dann nicht mehr viel übrig.
Ja, die Arbeit, glaube ich, guter Comedians ist, nichtsdestotrotz die absurden Brüche zu finden, die über deren Lustigmachung keinen gesellschaftlichen Schaden hinterlässt. Also es verbietet sich natürlich einfach aus arbeitsethischen Gründen, Witze über Kranke zu machen oder über das Leid oder so. Aber ein Beispiel, das ich gelesen hatte, war, dass früher hat man gehustet, um zu übertönen, dass man pupsen musste. Und heute ist es so, dass die Leute pupsen, um zu übertönen, dass sie husten. So, und das ist natürlich so ein ganz banaler Vanilla-Gag, aber zeigt, dass es durchaus kleine Brüche oder kleine Absurditäten der Realität gibt, auf die man schon humoristisch eingehen kann. Ein anderer Aspekt war zum Beispiel der Umstand, dass die Masken hier komplett ausverkauft, also hier in München komplett ausverkauft waren. Und man das natürlich gleichsetzen konnte mit dem Umstand, dass die Rolex im Dezember, kurz vor Weihnachten, komplett ausverkauft waren und auch ein Notstand in München ausgesprochen wurde. Also man kann diese Sachen auch sehr gut dualisieren und irgendwie zusammenstellen und da irgendwie eine gewisse Absurdität rauslesen. Also die Arbeit ist, da ein bisschen feineres Gespür zu entwickeln für vielleicht einfach Aspekte und Themen, die so absurd komisch sind, dass sie ohne die Verletzung der Würde oder der Sitten anderer Personen auskommen können.
Okay, und das ist vermutlich auch was wir uns sowieso jederzeit in Sachen Humor vornehmen können und vornehmen sollten. Dann habe ich noch eine Frage am Ende, die man gerade immer gut stellen kann, bis wir sie alle auch nicht mehr hören wollen, wie Toilettenpapier-Scherze. Aber ich baue einfach darauf, dass Ihre Antwort die Frage jetzt schon entschuldigt. Wie sieht denn Ihr Alltag aus in der Corona-Krise? Mehr Essen, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt, aber was sonst?
Ich gehöre leider zu den total langweiligen Stubenhockern. Es hat sich für mich gar nicht so viel verändert. Der einzige Unterschied in meinem Alltag ist, dass ich jetzt mit Maske einkaufen gehe.
Lachen in Krisenzeiten. Das war die Autorin und Kolumnistin Samida El-Wazil. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.